Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend da draußen an den Vox-Empfängern. Hier ist beim Imperator nichts Neues, euer Golden Age Warhammer Lore Podcast. Ich bin, wie nenne ich mich denn? Ja. Angemessen der Folge bin ich Durchphallus Tyrannicus Dennis. und mit mir ist hier
der Dixie-Klo-Master Nico. Moin, moin.
Willkommen. Ich hätte jetzt gerne so einen Knopf, wo ich so Applaus mit einschmeißen, einspielen kann. Kann
ich auch nicht. Oder so ein richtig schönen Flatterschiss, der würde jetzt auch zu unserer Einleitung passen.
Ja. Statt klatschen. Ich habe die Tage so ein Video gesehen auf Instagram von so einer Frau, die da irgendwie so im Bett sitzt oder liegt, ne? Und dann im Hintergrund hörst du nur so richtig so ne? So ein richtiges Brodeln und sie so, ach, wie süß, er frittiert was für mich.
Oh, wenn die wüsste.
Ja. Aber das habe ich ja. Ich bin ja gerade dabei, eine Story von unserer Aufnahme zu posten, aber ich habe Ton. So, Ton weg.
Na,
prima.
Nice.
Ah, schön. Ja! Wir sind wieder da. In gewohnter Zweisamkeit. Das wird sich ja in Zukunft wieder häufiger mal etwas ändern.
sowas von.
Ja, aber das ist noch nicht so ultimativ spruchreif, aber wir belästigen ihn einfach so lange, bis er klein beigibt. In einer schwachen Minute dann wieder zu viert. Sollen wir eigentlich die ganze Zeit furzen oder sowas oder rülpsen dabei oder würgen vielleicht? Das würde zur Folge passen. Denn wir reden wir machen quasi ein ausgedehntes All Eyes On. Und zwar geht's über
Kallis Typhon alias Typhus in der Episode 125. Mega.
Wundervoll.
Das wird großartig. Aber bevor wir überhaupt in diese Folge reinstarten, liebe Leute, gibt es ja so viel zu berichten. Und an allererster Stelle wollen wir uns einmal mit unserer Schirmherrschaft seitens Magapotato freuen. Die haben gute Neuigkeiten zu verkünden. Wir hatten das in der letzten Folge erwähnt. Die wurden ja gehackt. Und wir haben jetzt aber neue Nachrichten, glückliche neue Nachrichten und sind einfach nur froh mit unseren Magapotato-Leuten, dass alle Daten gesichert werden konnten, dass die Archive soweit vollständig sind und dass tatsächlich nichts verschütt gegangen ist. Und darüber freuen wir uns wirklich, wirklich sehr. Und hoffentlich passiert sowas nie wieder, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Hey, Cybercrime, ne? Das ist echt eine harte Kiste.
Aber sowas. Es ist echt schlimm. Ne? Also, hatte ich ja letztens schon erzählt, irgendwie, das ist ja tatsächlich so unterm Schirm eine unglaublich große Kriminalität, die da stattfindet. Natürlich, wir jetzt als kleine Dudes sind da eher nicht so betroffen, aber vor allem Firmen und Co., deren Daten gehackt werden und so weiter. Und das in einer großen
Ordnung. Auch Privatpersonen, ne? Ich würde behaupten, mittlerweile, wenn man sich ein bisschen umhört, jeder kennt wahrscheinlich jemanden, der mal in irgendeiner Form online irgendwie gescammt wurde oder erpresst oder irgendwas. Also da kenne ich schon mehrere Leute, ne?
Ah, okay.
Grüße gehen raus an Daniel, du weißt ja nicht mal. Ja, er hört uns wahrscheinlich nicht zu, aber hast du lustige Kiste? Ich kann das ja mal erzählen, der ist nämlich mal... Der ist mal bei sowas wie Chatroulette beim Wichsen aufgenommen worden, weil die Frau am anderen Ende gesagt hat, komm hier, Cybersex, voll geil. Und der so, ja, auf jeden Fall. Und dann auf einmal so, pling, so, jetzt habe ich dich aufgenommen und überweis mir jetzt bitte Summe X, sonst geht das an alle Leute, die du kennst. Ja,
das ist ja okay.
So Leute kenne ich. Ja. Nennen wir ihn Ennis. Nein, Quatsch. Aber.
Ulkig.
Das war schon eine lustige Kiste. Musste ich ein bisschen lachen, als ich das erzählt habe.
Und ein bisschen verstörend. Ja, die haben das halt auch bei mir ein paar Mal versucht, aber die haben gemerkt, dass ich da mich halt nicht von abhalten lasse. Also ich habe denen dann extra noch mehr Videos dieser Natur geschickt und dann haben die aufgegeben. die haben einfach nur noch Kopf geschüttelt und gesagt, ja komm, das, nee, Leute, nicht mit dem. So, ja, das war auf jeden Fall.
Ja, Flucht nach vorne, Angriff ist die beste Verteidigung.
Ja. Ich hoffe, meine Stimme hört sich einigermaßen glatt an. Die ist nämlich tatsächlich immer noch ein bisschen angegriffen.
Hast du dich erkältet? Oder warst du etwa auf Wacken und hast total laut gesungen?
Ah, sowas wird's gewesen sein. Nee, auf jeden Fall auch das. Was aber tatsächlich die ganze Sache da das so anstrengend gemacht hat, vor allem wenn man so ein bisschen Brummbär-Bass hat wie ich, dass das Schwierige ist, bei einer gewissen Lautstärke mit den Leuten zu kommunizieren. Da musst du halt dich richtig nah ranstellen an die Ohren und dann richtig laut reden. Und dadurch, dass ich ein extrem kommunikativer Typ bin, habe ich auch echt eine Menge gesabbelt und dadurch ging das auch relativ holter die Polter, dass du da halt echt Schwierigkeiten hattest, nachher deine Stimme zu behalten. Das war gar nicht mal so viel Gekröle, aber oha, aber das war schon ordentlich. Und an dieser Stelle gehen reichlich Grüße übrigens raus. Und zwar wirklich jede Begegnung da vor Ort hat Spuren positiver Natur bei mir hinterlassen. Aber ich rede jetzt gar nicht von allen, sondern einfach nur diejenigen, die mich auch oder die ich kennengelernt habe über den Podcast, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann kommt auch dazu natürlich der krasse Übergang. Also an allererster Stelle natürlich erstmal Grüße gehen raus an unseren lieben Olli, Podpainter bei Insta. Ich hatte mich ja schon im Vorfeld mit ihm kurz geschlossen und tatsächlich habe ich vor Ort auch mit die meisten Konzerte mit ihm da besucht und es ist eigentlich schon jetzt schon fest, dass wir uns dort nächstes Jahr wieder sehen werden. Und auch dort wieder eine schöne gemeinsame Zeit verbringen. Es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Unter anderem ist auch mein absolutes Lieblingsbild mit ihm zusammen entstanden bei Hatebreed, direkt vom Circle Pit. Und das war schon echt eine coole Sache. Dann geht's weiter an schöne Grüße an unseren lieben Martin, Duty Ants bei Insta. Und seine komplette Crew. Leider konnte ich mir auch trotz der Tatsache, dass ich sie zweimal besucht habe auf dem Campinggelände, konnte ich mir die Namen nicht mehr merken, so weil dann doch durch das gemeinsame Flanky Ball und reichlich Biere im Vorfeld die Namen sind nicht mehr hängen geblieben, aber es waren wirklich allesamt feine Leute. Also ich
versuch's mal. Das wären Erik. Warte mal, Erik, Kevin, Alex, Luca, Nino, wer war noch? Martin, Alex. Das müssten sie ja schon fast gewesen sein. Naja, falls ich einen vergessen habe, sind ja fast alles meine Nachbarn in irgendeiner Form. Liebe Grüße.
Ja, sowas von. Und vor allem auch durch die, also durch das nette Willkommen
heißen. Und Schramm natürlich. War Schramm auch dabei?
Ich glaube schon. Doch, ich glaube auch, der Name klingelt irgendwas bei mir gerade drin. Und auch die haben mir auch auf eine gewisse Art und Weise Augen und Hirn geöffnet. Also auch eine tolle Erfahrung. Ich werde durch die habe ich eine Substanz kennengelernt, die ich vorher noch nie so kannte. Und ich weiß nicht,
ob du das...
witzig, dass du es sagst. Aber nein, es war... Es war kein Kokain, aber es. Ja. Aber, also eine absolut legale Substanz. Hast du schon mal was von Plöschels Schneeberg gehört?
Nee.
Und zwar Plöschels Schneeberg ist ein Zeug, das sieht halt
klingt
aus.
Klingt irgendwie wie Kokain.
Ja, das ziehst du dir auch genauso rein. Zwar ist das eine Art nikotinfreier Schnupftabak. Also es ist kein Tabak, es ist definitiv nicht nikotinfrei. Und das ist halt wie soll man das sagen eigentlich, so eine auf Traubenzuckerbasis gestaltet, mit einer Mentholbrise dabei. Und das, wenn du das nur so reinziehst, also das kennt man so von den Wiesen irgendwie unten in Bayern oder so, beim Oktoberfest.
Ja, da wollte ich gerade fragen.
da kommt es wohl auch schon noch ein bisschen mehr rüber. Aber das Zeug werde ich mir auf jeden Fall besorgen. So ein Fläschchen, wo, keine Ahnung, 10 Gramm drin sind. Das, keine Ahnung, 3,18 Euro oder irgendwas. Also nix mit Kokainpräsen. Nee, nee. Aber das Zeug, und die hatten da noch so eine kleine witzige Apparatur gebaut, so eine Art Sprungbrett. Und das schoss mir als Unerfahrener sowas von in die Nase. Und du hast auf einmal von jetzt auf gleich, ja, weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, dass das Schädeldecke samt Flatcap erstmal so 10 Zentimeter über meinem Schädel schweben. Und ich hatte Tränen in den Augen mit allem drüber dran und dachte mir, boah, das will ich auch nochmal. Und das macht einen richtig, richtig munter morgens. Also, oder generell, ich hatte so eine leichte Trägheit und danach war ich irgendwie hellwach. Also es hat richtig, richtig klar Schiff gemacht. Das war eine coole Erfahrung. Mhm. Werde ich auf jeden Fall mir jetzt in Zukunft für Festivals und so besorgen. Macht auch die Nase frei. Also es ist schon cool. Also es war eine tolle Erfahrung. Also lieben Dank nochmal daran und vor allem eine Sache darf man nie vergessen, den unglaublichen Fun-Faktor. Nämlich als ich zum Flankyball vorbeikam, sah ich nur die andere Mannschaft. Ich habe dann irgendwie mich gleich für vorne entschieden, da habe ich dann neben Martin gestanden. Und die andere Mannschaft, jeder von denen so eine weiße Nase, so als ob wirklich alle hardcore. Das war so lustig. So, also das auf jeden Fall.
Alles am Zucken.
Ja, also es hat Spaß gemacht. So, und natürlich will ich auch nicht noch zwei weitere Leute vergessen. Ich hatte ja schon bei den Folgen zuvor gesagt, meldet euch. Und tatsächlich haben sich auch noch zwei gemeldet, direkt vor Ort, und zwar Stefan und Sören. Grüße gehen raus. Und das war auch eine richtig coole Nummer. Wir haben uns dann halt da am Wasteland getroffen und sind dann nochmal rüber zu meiner alten Taverne gegangen, haben ein paar Bierchen gezischt und uns richtig schön ausgetauscht. Hat mega, mega Spaß gemacht. Und im Rahmen dessen, und jetzt ist das nämlich der gleitende Übergang, haben wir halt natürlich auch über Hobbys oder ich sag mal, das Produktion. Also dass man halt so Sachen raushaut, dass man, wie man was macht, welches Projekt und so weiter. Und dadurch, dass ich darüber mit den beiden geschnackt habe, fühlte ich richtig so ein bisschen so meine Lethargie rund um den Hobby-Alltag so ein bisschen von mir abfallen. Und ich hatte natürlich seitdem nicht viele Möglichkeiten. Und deswegen ist das der fließende Übergang zum Hobby-Progress. Habe ich natürlich jetzt auch nicht weiter was produziert, aber ich merkte halt, wie durch dieses Gespräch die Lethargie abfiel. Und bei unserem lieben, lieben Paul aus unserer Hobbygruppe, Grüße gehen raus an den Altdorfer Herold, ist jetzt mein Rogel Dawn wohl auch eingetrudelt. Und das heißt, das Projekt geht bald halt los. Und ich merke so langsam, so die Finger und der Kopf werden langsam wieder munter rund ums Hobby. Also waren wirklich tolle, tolle Begegnungen. Und alle haben sie, wie gesagt, eine 100% positive Spur hinterlassen.
Das freut mich sehr.
Ja, mich auch.
Ja. Dann von meiner Seite auch einen kurzen Shoutout, und zwar an Plague Forest Minis. Der hat mir nämlich die Tage ein kleines Care-Paket geschickt mit... Der hat mir, ich stelle Fotos in die Slideshow, der hat mir nämlich so einen geilen Kappenschirm 3D gedruckt, den ich an meinen Helm vorn dran machen kann, an die Nachtsichtgerätaufnahme. Ja. So hoch und runter klappen. Super lustig. Finde ich cool. Ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, sind wir eigentlich, können wir da schon direkt mit dem Hobby Progress weitermachen?
Ja, das war der Plan. Obwohl ich mir gerade noch einfiel, das hatte zwar jetzt mit Wacken nichts mehr zu tun. Ich habe heute auch noch bei Insta, bin ich halt reingestolpert, rund um, ich weiß nicht, ob das ein Insta-Künstler ist oder einfach so, wie es im Namen steht, sagt dir mit hundertprozentiger Sicherheit was, Grimdark Compendium.
Ja.
Darüber bin ich heute gestolpert und hing an einigen Projekten da fest, und das hat auch echt nochmal wieder so einen kleinen Schub gemacht. Also das fand ich auch schon ziemlich...
Ist abgefahren, ne?
Ja, was da für geile Produkte, oder was halt Produkte, also so Umsetzungen gezeigt werden, also auch verstörend gut. so echtes Haar mit reingebracht und solche Sachen. Mhm. Das fand ich schon sexy. Genau, aber Hobby Progress, genau, leg los. Ich bin gespannt.
Ja, also es gibt, da ich seit nach der letzten Aufnahme fast durchgehend richtig flach lag, ich bin geil alte Mann-mäßig über ein Kabel hier gestolpert und das hat dann so richtig beschissen. Hat dann so zwei Tage vor sich hin gedümpelt das Knie und auf einmal merkte ich dann dienstags auf dem Weg zur Arbeit, so geil. Das fühlt sich jetzt so an, als wenn ich jetzt weitergehe, knickt das Knie einfach durch. Und bin dann doch mal zum Krankenhaus gegangen. Die sagten aber, das ist nix. Nehmen Sie Ibos. Sag ich, ja gut. Hab mir da dann aber eine Grippe mitgenommen nach Hause. Immerhin muss ich ja lohnen, so einen Besuch. Und dann nicht so viel, aber ja, richtig beschissen. Also mir ging wirklich räudig. Und dann hier bei der Hitze, ne?
Ja, nee, nicht schön.
Aber, richtig schön. Nee, aber... Man hört es vielleicht im Hintergrund, ich bin nämlich am Schaben. Ich baue nämlich einen Dark Angels Captain und oder Veteran Sergeant, wird er mal gucken, auf Basis von dem aktuellen Space Marine Captain aus der neuen Grundbox. Ist nämlich total geil. Ich war sehr beflügelt. Haha, Flügel, Dark Angels. durch unsere Dark Angels Folgen. Ja. Und das Modell ist einfach so cool, dass ich da richtig Bock drauf habe, da was draus zu bauen. Und dann habe ich mich im Rahmen dessen mal ein bisschen mit der aktuellen Grundbox nochmal beschäftigt. Finde die alles in allem richtig, richtig geil. Und habe schon gesteigert Lust, auch Orks zu machen. Ne? So richtig. Oh. So richtig, ja. Und zwar eigentlich gehörte mein Herz ja immer den Goffs, aber... so eine Bad Moon Bande fände ich schon richtig gut.
Die, rein optisch auch echt cool. Also, was man mittlerweile.
Ja.
Ich glaube, früher habe ich mich einfach auch nicht so großartig zu denen bekannt, weil früher gab es einfach noch nicht so geile Optionen, wie man mit dem Gelb umgehen konnte. Aber ich habe ja jetzt durch die Imperial Fist das ja auch schon gelernt, dass man mit Gelb einfach tolle Sachen machen kann. Und ich sag nur so, mit Rost und abgeblätterter Farbe und Co., da kannst du mit Gelb einfach wirklich auch nichts falsch machen. Das ist einfach, kommt geil.
Ja, Mann. Ja, und gut. So von der Ästhetik, also ich finde die neuen Orks echt richtig geil. Die Boys schon, die sind ja wirklich fantastisch. Und dann aber so von der Ästhetik, was so Details angeht, wie halt so zweite Edition Bad Moons mit so Zipfelmützen und so einem Scheiß. und Ork-Bosse mit großen Mondhüten auf dem Kopf und so ein Kram. Hätte ich schon Bock drauf. Muss ich mal gucken, wie weit ich das treiben kann, aber...
Brauchst du unbedingt
so,
nochmal...
Keine Ahnung, so 500 Punkte...
Da musst du unbedingt dann, wenn du das halt umsetzen willst, musst du unbedingt auch, was die Bits angeht, dich an den Nachtgoblins machen, weil die Nachtgoblins haben ja auch extrem viele Batmoon-Zeichen mit drin. Da findest du auch.
Ja, stimmt.
Da wirst du auch richtig fündig, wenn du da Bock drauf hast. Also nur so als.
Ich glaube, ich habe auch noch einen Nachtgoblin-Gussrahmen irgendwo im Gartenhaus rumfliegen. Muss ich nochmal gucken. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Wie gesagt, so klein. Was ist ein Batmoon nicht? So, schon so Mega-Boss-Rüstungen, ne? Die haben ja so viele Zähne.
Auf jeden Fall, na klar. Die sind da nicht ganz ohne, muss man ganz ehrlich sagen. Die sind gut ausgestattet.
Ja, mal gucken, was man so in so eine kleine Warband so reinpacken kann, ohne dass man da komplett eskaliert. Ist ja auch doof, wenn du da irgendwie, du hast so eine Mini-Warband und dann hast du dann fast nur so Häuptlinge dabei. Das ist ja auch immer so ein bisschen. Ich muss mich da mal ein bisschen mit beschäftigen. Ich hätte Bock.
Ja, stabil. Also da kann man nichts verkehrt machen, wenn man so zwei kleine Hauertrupps hat mit einem Pickup und dann hast du da halt noch einen Chef. Ist ja eh eine kleine Truppe, da brauchst du ja auch gar nicht gleich zu einem Riesenchef überzugehen, sondern es reicht ja dann, wenn du schon einen Boss nimmst mit seiner Truppe als erstmal Anführer. Ich weiß gar nicht, wie das da strukturiert ist. Also ich kenne tatsächlich nicht die aktuelle Edition und wie da halt die Armee strukturiert ist, aber da kannst du ja trotzdem, denke ich, mit relativ wenig Punkten irgendwas Kleines, Geiles aufbauen.
Ach, da gibt's ja auch, ich würde mich dann an die Regeln hier für Lieber Badab orientieren.
Ah, okay.
Mit da dann Orks für bauen und der liebe Grimbrush auch ein Nachbar von mir im Prinzip. So findet man den auf Instagram, Grimbrush Painting. Der hat ja einen Army-Builder für die Orks gebaut.
Ja, stimmt. Doch, ich erinnere mich. Na klar, doch. Hat er doch.
Einfacher.
Ah ja, nice. Ja, auf jeden Fall. Wenn du da gut vorankommst. Ich finde es auch eine super Sache. Aber ich fand es auch cool. Ich glaube, ich hatte mir im Rahmen dessen lieber Butter-mäßig auch ich habe das ganz geil gefunden, oldschool, einfach mit Stift und Zettel ab und Liste schreiben. Das hat mich auch so ein bisschen abgeholt. Also es gibt natürlich tolle Sachen da draußen, tolle Apps, tolle Rechner, Army-Bilder etc. Aber ich fand es auch fast ein bisschen cool, meine Liste zu bauen ohne all den ganzen Bums. Hatte irgendwie auch so ein bisschen nostalgische Sachen irgendwie in mir ausgelöst. Also.
Nee. Ja, das ist okay. Ich hasse es. Und dann stimmt wieder irgendwas am Ende nicht. Dann hast du dich hier verrechnet und dann so, ach Mist, jetzt hast du hier noch einen Punkt. Und dann, was machst du da noch für? Und dann musst du wieder, nee. Da bin ich zu verwöhnt durch so Spielereien wie Army.
Okay.
Nicht so gut.
Oh, jo.
Ja.
Ja.
So, machen wir Feierabend.
Ja, war eine nette Aufnahme. Grüße gehen raus an alle nochmal. Schön. Und bis dann.
20 Minuten, die ist ein bisschen kürzer. Macht gut.
Achso, Musik.
Nein. Wünsche.
Okay, nein, da kommt noch ein bisschen was. Genau, wir haben ja hier nochmal einen wirklich, wirklich, wirklich coolen Charakter, auch eine stabile Größe bis in die heutige Zeit, den wir nochmal ein bisschen aufs Korn nehmen wollen. Einer meiner Lieblinge und den Prozess von Beginn an bis zu seiner endgültigen Umwandlung wollen wir hier und heute nochmal so rein historisch mal abklabüstern, weil das ist schon eine spannende, coole Geschichte, weil die auch irgendwo einmalig ist unter denjenigen, die die oberen Captains der einzelnen Legionen waren. Also sein Werdegang ist schon einzigartig, kann man nicht anders sagen. Also
ja.
es gibt vergleichbare, aber nicht mal im Ansatz eigentlich, nur in Ansätzen vergleichbare. Und zwar wie eigentlich, ja, ich kann ja einfach mal reinstarten, würde ich sagen, oder?
Hau mal rein,
okay. Also, da haben wir Kallus Typhon. Kallus Typhon haben wir zumindest schon mal angeritzt im Rahmen unserer Death Guard bzw. Mortarion-Folge. Und das ist ein Typ natürlich, der stammt von Barbaros, der Heimatwelt der Death Guard. Und das, was ihn besonders machte im Vergleich zu so ziemlich jedem einzelnen anderen Anwärter einer Legion, er hatte gleich von Beginn an, er war so eine Art Halbblut oder Hexenblut, könnte man auch sagen. Der war nämlich das Kind.
Bastard war der,
Ein Bastard. Ja, das sowieso. Ich glaube nicht, dass die geheiratet haben. Der war nämlich, falls ihr euch erinnert, auf Barbaros herrschten ja Verhältnisse wie sonst was. Da gab es diese psionischen Kriegsherren, die Overlords, die auf den Gipfeln in Giftwolken lebten und Experimente an Menschen durchgeführt haben. Und es gab halt eine ungünstige oder vor allem ungesunde Zuneigung eines dieser Overlords zu der menschlichen Mutter von Typhon. Und
was soll schon schief gehen?
Was soll schon, ganz genau. Und das war aber halt so drastisch, dass nach der Geburt von Typhon die Dorfbewohner die Mutter geschnappt haben und einfach mal ertränkt haben im Fluss oder wo auch immer drin. Als Rache oder Abneigung gegenüber dieser Beziehung oder Verbindung zu diesem Overlord, weil der Hass auf diese war allgegenwärtig, aber die konnten sich halt alle nicht wehren, die Menschheit, dort auf Barbaros. Naja, und dem Kind haben sie quasi die Chance gegeben, sich einfach erstmal zu behaupten und zu schauen, ob es wäre auch zu dramatisch und fies, wenn man da jetzt gleich das Kind irgendwie auch nochmal mit hinterher drängt. Aber so drastisch waren die dann doch nicht unterwegs. Naja.
Feiglinge sind tatsächlich.
Feiglinge. Auf jeden Fall. Naja, obwohl, ich weiß nicht, das ist ein bisschen hart. Heutzutage vielleicht schon, nein.
Ja, hier die arme Mutti, die sich hier nicht wehren kann. Wahrscheinlich bleibende Schäden von Beischlaf mit Overlord. Ja, die kriegen sie ertränkt, ne? Aber das Halbblutkind, was sie da
ja, das
rumrennen ist, haben, da trauen sie sich nicht ran, Feiglinge.
Ich glaube, zu Kalles Vorteil muss man sagen, man hat es äußerlich nicht gesehen. Also, er hat ja keine Beulen oder einen abnorm großen Schädel oder sowas gehabt oder irgendwelche Mutationen, was ihn, glaube ich, so ein bisschen vor der Tränke geschützt hat. Auf jeden Fall, während er heranwuchs als junges Kind, hat er so nächtliche Phänomene gepaart mit Träumen gehabt. Und noch dazu hat er im Alltag auch so Dinge erlebt, die um ihn rum passierten. Und er hatte halt ein bisschen Bammel davor, dass er keine Kontrolle über diese Phänomene hat. Aber er merkte schon früh, dass er die ausgelöst hat. Sowas wie zum Beispiel bebende Gegenstände oder irgendwas ist, eine Schüssel ist zerschollen oder irgendetwas in der Richtung. Oder Pflanzen sind verdorrt in seiner unmittelbaren Umgebung oder wenn er den Blick darauf konzentrierte. Und das halt war immer gepaart mit seinen Gefühlen. Sei es jetzt Wut oder Angst oder irgendwas dergleichen. Und diese Kräfte beunruhigten ihn extrem und er hat dann relativ früh erkannt, okay, ich will jetzt nicht unbedingt auffallen, weil ja die Bevölkerung sowieso ein bisschen anfällig ist oder keinen Bock auf Psioniker hat, hat er früh erkannt, dass er das versucht irgendwie an irgendeiner Stelle zu unterdrücken und hat dadurch, dass er damit richtig früh angefangen hat, auch so eine richtig, richtig dolle Willenskraft entwickelt, weil nach außen hat man einfach nicht mehr gesehen, dass er da irgendwie beeinflusst oder beeinträchtigt war. War er auch nicht. Er wurde dadurch einfach richtig, richtig gut in Willenskraft. So, und das hat ihn auch irgendwie gestärkt oder stärker gemacht als seine Artgenossen. Oder Altersgenossen für eher und hat auch bleibenden Eindruck bei den Ältestenrat in der Gemeinschaft, in der er gelebt hat, halt hinterlassen. Also er war immer stärker und besser als alle anderen und das steigerte und pushte auch seinen Siegeswillen, muss man klipp und klar sagen. Genau, und das hatten wir ja im Vorfeld schon mal erwähnt, dass halt Mortarion, als er sich gegen die Gräueltaten des hohen Herren auf namens Nekara, der hat sich dagegen so behauptet oder ist desertiert und wollte anfangen, der Bevölkerung auf Barbaros zu helfen. Auf dem Weg nach unten vom Berg herunter, da traf er tatsächlich durch Zufall oder nennen wir es vielleicht auch eine Schicksalsfügung, eingeleitet durch die Götter oder einem bestimmten Gott. Ich will jetzt noch gar nichts verraten, aber dem lief er über den Weg. Und zwar, da kam zum ersten Mal Mortarion und Typhon zusammen. Naja, das andere hatten wir ja schon bereits beim letzten Mal erwähnt. Mortarion hat relativ kurzen Prozess mit den ersten kleinen Overlords auf der Welt gemacht und im Rahmen dessen seine Death Guard Miliz menschlicher Natur mit selbstgebauten Atemschutzgeräten kreiert und da kam er oder auch dort hat sich Typhon richtig gut gezeigt und und dann wurde es halt irgendwann ja so kritisch, dass Mortarion alleine aufbrach, um Nekara zu stellen, den bösen Overlord von ganz Barbaros, und falls ihr euch erinnert, da kam noch der Imperator dazu und der hat tatsächlich kurzen Prozess gemacht und auch Mortarions Rache geklaut. Das war ja schon so der Moment, wo Mortarion so ein bisschen, finde ich nicht cool, was der gemacht hat. Das war ja wirklich, wirklich nicht nett. Aber dann ging das halt los mit der Legionsbildung und auch der Rekrutierung von Leuten von Barbaros in die Legion der Death Guard, und da hat sich natürlich auch Typhon mit beteiligt als einer der Führer von Mortarion und hat sich auch behauptet bei allen Tests, die da abgehalten wurden, und durch seine Stärke, die er da gezeigt hat.
Da muss man mal wieder sagen, Imperator, mal wieder Parenting at its best, ne? Und aber auf der anderen Seite auch mal wieder eine Überperson wie so ein Primarch, der auch mal wieder nicht gerade mit bester Menschenkenntnis brilliert, so, ne? Das ist ja auch eigentlich so ein immer wiederkehrendes Ding, wo man sich denkt, so. Oh.
Ja, also manchmal glaube ich, die Summe der Primarchen zusammengeschmissen ergeben einen Imperator und die Gefühle und Neigungen, also sei es jetzt Neid, Wut, Zorn, Liebe oder was auch immer, wurden halt auf die Primarchen aufgeteilt. Und ja, und es kann ja auch irgendwo sein, weiß nicht, was wäre das denn jetzt, Neid oder Eifersucht, dass er da jetzt geklaut wurde?
Mortarion ist schon ein neidischer Typ, so, ne? Der ist schon auch viel so immer.
Also zumindest dem Imperator gegenüber, weißt du? Das habe ich halt auch mal. Und jeder dieser Primarchen hat auch irgendwie eine dieser Charakter, also alle haben natürlich alle Charaktereigenschaften, aber verstärkt halt immer eins gefühlt im Vordergrund. Und das ist dann auch leider der Moment, wenn dann halt der Imperator um die Ecke kommt, ob es jetzt mehr oder weniger zum Tragen kommt. Und das hat ja Horus richtig früh gelernt, ne? Die richtigen Knöpfe zu drücken bei den einzelnen Primarchen, um die halt mehr an sich zu binden. Also er hat genau lesen können durch Menschenkenntnis. Vielleicht ist das auch das gesteigerte, vom Imperator übernommene Attribut, was halt Horus geerbt hat. Und
bestimmt, das Charisma. Ja. Charisma und die Möglichkeit, Menschen zu führen, auf jeden Fall.
Genau, und aber auch zu lesen. Er wusste ja genau, wie er die rüberkriegt. So irgendwie. Und ich glaube, das ist dann so auch eine der großen Stärken seinerseits gewesen. Und das hat er natürlich gelesen und auch brutal und so überzeugen können. Auf jeden Fall zurück zu Typhon. Wir wissen ja jetzt, dass er auf jeden Fall psionisch begabt war. Und zwar wirklich von der Krippe an, könnte man sagen. Und es gibt ja auch esoterische Prozesse oder Auswahlverfahren seitens der Apothekari von den Legionen, um zu schauen, ob irgendwelche neuen Mitglieder irgendwie psionisch begabt sind. Und an diese Prozesse, wie das halt ermittelt wurde, konnte Typhon sich definitiv nicht erinnern. Aber er hat es intuitiv geschafft, weil er früh gemerkt hat, dass die Legion den Einsatz mentaler Kräfte absolut verabscheute. Dass er da schon geschafft hat, sein psychisches Potenzial zu unterdrücken. Und das finde ich eine enorme Leistung. Und das halt vor allem als einer der elitären Anwärter von Barbarus seinem Primarchen gegenüber. Das finde ich schon beeindruckend.
Gilt Kanas Typhon nicht auch offiziell als einer der mächtigsten Psioniker in dem Universum? Auch wenn er das nie so ausgespielt hat, aber so latent.
Also er ist ja geborener Psioniker, das steht ja außer Frage. Er ist nicht irgendwie so ein Zufallsereignis, er ist ja wirklich von einem Psioniker oder einem, das war ja so, dass es ja auch keine Menschen waren, diese Psioniker auf Barbarus. Das war ja irgendwie eine, also er ist ja nicht mal menschlich. Er ist ja noch nicht mal zu 100% da irgendwie in der Richtung unterwegs. Und wenn ich das richtig verstanden habe im Imperium, wenn Psioniker mit Psioniker oder wem auch immer irgendwie Kinder bekommt, jetzt überspitzt gesagt, heißt es ja nicht, dass da einer rauskommt. Das ist halt ja ein absolut krasses Zufallsereignis. Aber ihm wurde das halt in die Wiege gelegt und er hat unfassbar früh gelernt, halt irgendwie sich darum, per Willenskraft alles zu unterdrücken und nicht zu zeigen und das halt in Stärke umzuwandeln. Und dadurch hat er sich natürlich auch absolut behauptet bei der Rekrutierung, da er alle Giftproben, Marathonläufe und Co. als immer der Beste halt abgeschlossen hat. Und das war schon doll. Und das führt halt zu seinem Aufstieg natürlich auch innerhalb der Reihen der Legion. Mhm. Und das halt auch früh. Ne? Wenn du jetzt mal, egal ob du jetzt schon ein cooler Typ oder Befehlshaber warst bei der Rekrutierung und Umwandlung, heißt es ja nicht, dass du nach der Umwandlung auch gleich halt so einen Captain-Rang übernimmst. Erstmal werden ja die Terraner da die Führungsriege übernehmen und das war ja nun nicht ihm jetzt gleich das zumindest in die Wiege gelegt, sondern dann hat er sich aber auch super schnell hochgearbeitet. Ne? Also das kann man nicht anders sagen. Innerhalb der Death Guard dann. Und
ja.
Aber ganz genau, und dann das zeigt sich halt auch, dass er halt ein extrem schnell aufstieg durch Stärke, Kämpfe, durch irgendwelche, Wettkämpfe in diesen Übungskäfigen und Co., dass er halt einfach echt ein ehrenhafter, krasser Typ war und ein stoischer Krieger. Aber dadurch, dass er halt so aufgepusht wurde und von allen Leuten halt auch, Mensch, du bist ein krasser Typ, das blieb halt tatsächlich auch nicht an ihm jetzt irgendwie spurlos hängen. Also er merkte schon richtig, richtig früh, okay, also krass, ich bin jetzt gut oder besser als alle anderen tatsächlich in meiner unmittelbaren Umgebung.
Ich bin hier schon zu hören bestimmt so, ne?
Ja, aber richtig, genau. Und vor allem hat er eine Sache noch gar nicht ausgenutzt oder benutzt. Und zwar seine psychischen Fähigkeiten, also die psionischen Fähigkeiten. Die hat er ja, also selbst ohne das ist er richtig oben auf. Und deswegen hat er schon früh auch einfach das im Kopf gehabt und sein eigenes Ding gemacht, dass er zur wahrlich Großem bestimmt ist. Wenn er denn dann sogar noch diese Sachen einsetzt. Und das ist natürlich schon wow. Naja. Und im Rahmen des großen Kreuzzugs und der Entwicklung des Kreuzzugs bei dem Erobern von den Welten oder der Integration dieser Welten, sei es jetzt gegen oder mit deren Willen, da hat er sich halt mächtig präsentiert und wurde tatsächlich innerhalb der Legion zur Legende und auch nicht ohne Grund mit der Zeit zum ersten Captain unter allen anderen. Und selbst die Death Shroud sind ein elitärer Haufen, und zwar mit der maximalen Anzahl von 49 handverlesenen Kriegern. Und zwar ja, 49 deswegen, weil 7 mal 7. Und schon früh war das immer die Zahl rund um die Legion, auch wenn es die 14. Legion ist. Und das waren halt immer die...
Ja. 14 ist auch 2 mal 7.
Ja, klar, genau. Könnte man auch sagen. Also die 7 ist ein wiederkehrendes Thema. Und diese 49 handverlesenen Krieger waren halt wechselseitig halt immer die Ehrengarde von Mortarion. Und und es wurde dann halt auch immer wieder nachgerückt, wenn einer gestorben ist, das stand außer Frage. Aber selbst diese Bruderschaft der 49, selbst da war Typhon bekannt, berühmt und für seine unheimliche Stärke auch richtig, richtig doll respektiert. Das kann man nicht anders sagen.
Hm.
So, und jetzt kommen wir zu einem Wendepunkt. Wir hatten ja eben schon darauf hingewiesen, dass Typhon auch irgendwo stolz auf sich selber war. Und wir wissen, Stolz öffnet anderen Sachen die Tür. Und weißt du was? Dem Hochmut.
Ja, der kommt nämlich vor dem Fall, habe ich mir sagen lassen.
Genau. Und das ist nämlich jetzt so, jetzt könnte man sagen, oder ich habe es auch so mit dem Titel bezeichnet, die Entstehung eines Monsters. Und zwar, ja. Ich weiß nicht an welcher Stelle, ich kann es mich auch kann mich auch echt nicht mehr dran erinnern, was da so passiert ist rund um die Entwicklungsgeschichte oder welche Kriege, wer mit wem. Also die waren ja immer mit verschiedenen Legionen auf Planeten unterwegs. Und in diesem Fall waren es halt die Wordbearers. Und ja, die Leute da draußen, ich glaube, die kennen die Wordbearers und die wissen auch, dass die Wordbearers, das ein oder andere, ich sag mal, Ei in jede Legion gelegt haben. Und, ja. Und im Rahmen dessen hat halt auch Typhon von einer Zukunft gehört, in der, oder was, oder von einer Zukunft so mitbekommen, das wurde ihm perspektivisch so einfach mal vorgestellt, jetzt überleg mal, Junge, du hast jetzt die Möglichkeit, dein volles psionisches Potenzial einzusetzen und zu wahrer Größe aufzusteigen. Also zu einem Zeitpunkt, wo einfach die Psionik kein Tabu mehr ist. Er hat das nämlich deswegen mitbekommen, Weil in dem Moment, wo sie mit den World Burrows unterwegs waren, die World Burrows hatten ja aktive Psioniker, und es war auch noch vor dem Konzil von Nicaera, also dass halt klar gesagt wurde, dass, Alter, das sind Psioniker, krass, was können die alles? Und da hat er gemerkt, was da für ein Potenzial drin ist.
Schlechter Umgang, sage ich da.
Und jetzt kommen wir zum ersten Chaplain der World Burrows. Wir kennen und lieben ihn alle. Erebus. Naja, und der
Grüße hat gehen raus an der Stelle an Lutz. Ich muss dem immer noch einen True Scale Erebus bauen. Ich habe die Sachen liegen hier eigentlich bereit. Ja, muss ich mal dringend machen.
Erebus, der Typ. Allseits beliebt und verhasst. Kann man ja nicht anders sagen. Hund, genau. Aber sowas von. Und das ist ja auch der Eileger in diese die Death Guard. Der weihte nämlich Typhon ein in die Geheimnisse der Sieben Säulenloge, also diese Kriegerlogen, und wo man einfach auch unverblümt einfach seine Worte aussprechen konnte und sagen konnte, was man dachte. Rund um die Entwicklung, rund um Stellung der Legion, über andere Legionen, Austausch mit anderen Legionen. Und dass es halt so übergreifend war, dass man sich da einfach austauschen konnte. Und dann auch noch egal vom Rang abhängig. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war ja der Rang bei den Logen egal, richtig?
Ja, genau. Also, es wurde gesagt, der war egal. Ne? Ich kann jetzt mir nicht vorstellen, dass es im Endeffekt überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil irgendwie, selbst wenn du in der Loge so bist, hier und da wird das garantiert auch mal im Nachhinein vielleicht sogar mal ein Nachspiel gehabt haben. Aber das war auf jeden Fall der Point of Sale, ja, wo sie dann die Leute mitgekriegt haben. Und das ist ja auch eine interessante Kiste, muss man ja sagen. Also die Idee ist ja gar nicht so schlecht, nur dass es halt dann für finstere Zwecke verwendet wurde. Das ist natürlich wieder dann so. Space Marines sind halt auch schon mal ein bisschen Naivchen, ne?
Ja, voll. Aber man konnte ja halt auch, und das war ja auch dieser freie Gedankenaustausch oder Gedankenspiele, die sonst eigentlich so im Alltag einfach definitiv keine, nie zur Sprache gebracht wurden, weil die ein absolutes Tabuthema waren. Und im Rahmen dessen war das ja nun mal auch so, ne? Du konntest halt da frei von der Seele wegschnacken, und im Rahmen dessen wurde halt auch Typhon davon überzeugt, Alter, okay. Diese kindischen Ambitionen des Imperators, wenn man sich von diesem Joch befreien kann, dass man dann echt Potenzial entwickeln kann. Naja, und davon hat ja auch versucht, schon mal Typhon so in frühen Form als erster Captain Mortarion so ein bisschen mit einzubeziehen. Und schon mal hier und da, na, wie sieht's aus? Das ist ja eigentlich gar nicht witzig, jetzt mit dem Imperator noch irgendwie per Du zu sein. Das war dann so der große Knackpunkt, ne? Also, wo dann halt sich dann auch Mortarion, da kann man sich auf jeden Fall nochmal unsere Folge drüber anhören, naja, wie es dann ist, dass Mortarion dann zu Horus gekommen ist. Weil das war dann so der große Wendepunkt. Nur, dass halt während des großen Wendepunkts ich sag mal, Typhon schon so ein bisschen an einen anderen Chef gedacht hat oder dem auf jeden Fall schon deutlich zugewandt war. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, also der wusste da schon, wie Mortarion zu nehmen ist. Ne? Mortarion hat, wie gesagt, auch nicht so der geile Menschenkenner. Blickt es nicht, und da wird Mortarion schon von mindestens einer Person manipuliert, ne?
Ja. Und aber dann, als es dann halt auch dann zum Übergang ging oder überkam zur expliziten Horus-Häresie, also Punkt Null oder wie war das noch? Point of No Return gibt es ja immer bei den Fliegern. Genau diesen Punkt kam.
Der Rubikon überschritten war.
Absolut. Das war nämlich dann ja Istvan 3, also wo sich klar und deutlich Mortarion zu Horus hingezogen fühlte und dafür sorgte, dass die loyalistischen Kräfte innerhalb seiner Legion auf Istvan 3 abgeschlachtet wurden. Das war ja so klipp und klar das Ding, dass er die loswerden wollte. Und genau das hat er dann ja auch durchgezogen. Und aber auch...
Und waren auch noch genug, ne? Muss man ja sagen, im Gegensatz zu anderen Legionen. Ja. Also das kommt ja gar nicht klar genug rüber, ne? Also ich habe letztens noch... Wer war denn das? Irgendein Engländer, den ich da gerne höre. Im Prinzip war die Rebellion mit Istvan 5 und 3 schon zum Scheitern verurteilt, weil die Verräterlegionen sich da schon so hart verkrüppeln und verzetteln mit ihrem Time-Management und so. Das hat ja viel, viel länger gedauert, als sie geplant haben.
Ja, und ich glaube,
war ja auch nach erfolgreichem Abschluss der Kampagne, also auf dem Papier erfolgreich, ging es ja immer noch weiter. Da haben die sich schon vollkommen übernommen.
Ja, ja, voll. Die haben ja wirklich, das waren ja Tausende von Legionären, die da unten gestorben sind. Und ja. Ich glaube, war das nicht auch so, dass dass die World Eaters, oh Alter, ich hänge jetzt gerade auf dem Schlauch. Wie hieß denn der Chef?
Angron?
Angron, verdammte Kacke, genau. Ich kam nicht drauf. Dass der sich so angestachelt fühlte und auf einmal eine Landung durchgezogen hat und ganz, das war ja gar nicht Horus Idee, dass sie da auf Istvan 3 so lange rumhühnern.
Und der dachte, das ist an einem Nachmittag gegessen und die Spezialaktion ist an einem Nachmittag gegessen und dann ist die Ukraine überrannt. Nein, Istvan 3. Und hat halt vorn bis hinten nicht geklappt. Es war ja noch, also Angron sieht sich ja, genau, genötigt selber nochmal einzuschreiten, weil es ja massiven Widerstand von World Eaters gab, unter anderem, also hauptsächlich World Eaters, die irgendwann gesagt haben, wir verschanzen uns nicht mehr, wir schließen uns jetzt hier zu Banden zusammen und gehen selber auf die Jagd zum Beispiel und zerficken hier die Verräter so, ne? Also es ging richtig den Bach runter, bis wir dann ja irgendwann Lebensfresser-Virus einsetzen und sowas, ne?
Ja, das war danach.
Stimmt. Haben wir viel mehr überlebt, als sie geplant hatten. So war
genau, das. Es sind ja super viele gestorben. Und danach, glaube ich, hatte Horus ja auch noch dazu die Atmosphäre in Brand versetzt. Aber die haben sich ja alle so weit irgendwie retten können. Und das waren deutlich zu viele unten auf der Erde geblieben. Oder auf Istvan 3 geblieben und hatten überlebt. Und dadurch kam es ja dann irgendwie. Da kochte ja die Wut von Angron rüber. Und da ging es dann auch richtig zur Sache. Und zwar von halt, ne, allen loyalistischen Kräften. Da waren ja von jeder Legion halt noch Leute unterwegs. Und zwar zumindest die halt gleich zu Beginn auf Istvan 5 als Verräter galten. Also ich glaube nicht, dass da jetzt Alpha Legion und Co. oder irgendwelche Kräfte da unten hatten. Das waren ja wirklich so die...
Also Alpha Legion möglich.
Ja, okay. Ja, schlechtes Beispiel. Ne? Aber... Ich glaube halt, also den wen haben wir da? World Eaters, Death Guard, Sons of Horus, Emperor's Children. Ich glaube, das waren so die vier Legionen, die da unten halt sich ihrer loyalistischen Kräfte entledigt haben.
Genau, die OGs.
Absolut. Ja, genau. Aber es gab halt auch tatsächlich unter den Reihen der Loyalisten oder vermeintlich loyalistischen Kräfte, gab es auch ein paar Namen, die Mortarion am liebsten eigentlich auch noch so versuchen wollte umzustimmen. Und so passiert es auch, dass eine der berühmtesten Charaktere der Heresy-Zeit, müssten wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwie ein All Eyes On machen, Nathaniel Garrow, der Schlachtkapitän der siebten Großkompanie der Death Guard.
Bester Mann.
Richtig guter Mann.
Und wunderschönes altes Forge World-Modell.
Ja, stimmt. Doch, auch richtig, richtig nice. Und der Typ, der war schon irgendwo ein Liebling von Mortarion. Obwohl es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ein Terraner war, richtig? Nathaniel war, glaube ich, ein Terraner.
Ja.
Genau. Ja. Und den hat Mortarion tatsächlich extra nochmal separat irgendwie untergebracht. Oder ich glaube, der war auf der Fregatte untergebracht. Ganz im Gegensatz zu Typhons Meinung. Den wollte er tatsächlich schützen vor dieser Ausrottung der Loyalisten, um ihn halt im Nachhinein nochmal umzustimmen. Aber der alte Terraner Nathaniel hat sich davon nicht überzeugen lassen und hat ja dann die Fregatte gekapert und ist losgezogen, um halt dem Imperator zu verraten, was Sache ist. Und das war ja schon irgendwo entscheidend. Auch in Kombination mit Horus Widerwillen, weil Horus war ja nun mächtig sauer, dass es da unten so lange dauerte. Und somit hatte Nathaniel ja auch reichlich Zeit, unterwegs zu sein. Aber Typhon hatte tatsächlich so ein bisschen Vorkehrungen getroffen. Und zwar hat er, Nathaniel hatte auch einen Neider, also einen Rivalen innerhalb der Legion, der durchaus Loyalist gegenüber von Mortarion war. Und der Bock auf Nathaniels Stellung hatte, den hat er halt mit an Bord gebracht, und zwar Ignatius Grulgur. Merkt euch diesen Namen.
Klingt schon nach einem richtig netten Kerl.
Voll. Also es ist eine spannende Kiste. Auch über den könnte man tatsächlich, das ist unfassbar, ne? Auch ein All Eyes On machen, aber das würde auch, glaube ich, irgendwann die Menge an All Eyes On sprengen.
Aber ist schon mal gut, also beruhigend zu wissen, dass wir im Prinzip für die nächsten 10 Jahre noch Material hätten, wenn wir einfach nur noch All Eyes Ons irgendwie rauskloppen.
Es ist ja auch spannend und die Verknüpfung nachher, ne? Und das ist ja auch, also merkt euch diesen Namen, der wird wirklich am Ende dieser Folge auch nochmal eine entscheidende Rolle spielen. Der war nämlich an Bord der Eisenstein, großartiger Roman. Hört euch den an. Ja. Findet ihr bei Spotify und Co. Ich glaube, es war auch ein Dan Abnett-Roman.
Der Flug der Eisenstein.
Der Flug der Eisenstein. Fantastischer Roman. Weil er einfach
schon. Das ist Horus Heresy Nummer 4.
Ja, und das ist schon ein echt richtig guter, richtig guter Shit, würde man jetzt
sagen. Wird ja immer gern von einer Trilogie gesprochen, ne? die das Intro bilden der Horus Heresy. Aber es ist eine Quad-Trilogie, ne? Also der Nummer 4 ist auf jeden Fall chronologisch. Gehört der dringend noch dazu, und dann kann man ja gerne dann weitermachen mit, ich glaube, Dark Angels ist der nächste, ne? Oder.
Ja, stimmt. Ja. Oder war das so? Oder ging es da schon in Legion? Ich weiß es ehrlich gesagt im
Kopf. Dark Angels oder eine über. Oder der Fulcrum-Roman. Eins von beiden, meine ich.
Okay.
Aber. Ja,
auf jeden Fall.
Aber man könnte dann auch mit Alpha Legion weitermachen oder mit. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie sich das denn da auffribbelt.
Auf jeden Fall absolut lohnenswert. Also kann ich nicht anders sagen. Es ist einfach wirklich ein guter Roman. Und er erzählt auch spannend und fast zum Mitfiebern die Geschichte, was die da halt durchmachen. Und nur zumindest was den Flug gen Terra angeht, die mussten so vorbeifliegen an der Terminus Est, an dem Flaggschiff der Death Guard, wurden halt beschossen, haben es aber geschafft, irgendwie davon zu kommen. Und als sie dann unterwegs waren, ich glaube schon im Warp, ich glaube da ging es erst los, aber ich weiß es nicht mehr genau, da hat natürlich Ignatius Grulgur versucht, Nathaniel zu killen, und um der Sache als Sicherheitsgarantie hat er tatsächlich etwas mit an Bord gebracht. Und zwar den bereits auf Istvan 3 eingesetzten Lebensfresser-Virus, um halt alle an der Eisenstein befindlichen Menschen, Marines, um alle an Bord zu killen. Als letzte Möglichkeit, wenn er selber scheitert. Er wurde aber im Rahmen dessen von Nathaniel gekillt beim Duell und war somit erstmal Ruhe an Bord. So, aber im Rahmen der Beschädigung durch die Terminus Est fielen im Warp einige Gellerfelder aus. Und für alle, die sich schon mal mit der einen oder anderen Folge bei uns, da hörte man ja schon mal raus, was passiert an Bord eines Schiffes, wenn Gellerfelder ausfallen. Das ist ein absoluter Albtraum, was an Bord passieren kann. Und weil an Bord nun mal, oder eine der Identitäten, einer der größten, und zwar Nurgle himself, in der Nähe war, oder zumindest so sich diese Eisenstein angeguckt hat, beziehungsweise alle Augen der großen Götter, bösen Götter, waren natürlich auf Istvan 3 und diesen Verrat ausgerichtet, weil hatte alles großes Potenzial. Und da gab es oder kam es so, dass die Leiche von Gröhlgur wiederbelebt wurde und den allerersten Plague Marine, also Seuchenmarine, auferstehen ließ. Und auch die getötete Mannschaft an Bord wurden zu den ersten Poxwalkern oder Seuchenzombies. Mhm. Naja. Und irgendwie.
Das ist auch ganz geil beschrieben. Das ist, man hatte so richtig Zombie-Film-Vibes, ne?
Richtig. Und das Coole ist, wenn man sich das einfach mal ins Gedächtnis ruft, bis zu diesem Zeitpunkt gab es in der Geschichte der Menschheit einfach nicht so eine Situation und oder Berichte von irgendwie sowas Vergleichbarem. Und das ist dann schon echt ein cooler Move, wenn man sich das so vorstellt. Mhm. Das ist schon ganz geil.
Ja, ich komme gar nicht drauf klar in dem Moment.
Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob dann in dem Moment sich dieser Lebensfresser-Virus, der als Sicherheitsgarantie bei Gröhlgur war, ob der sich dann mit ihm verband unter dem Blick von Nörgel, da wurde halt Gröhlgur wiederbelebt und dieser Lebensfresser-Virus wurde halt mit ihm verbunden als der erste.
Ich meine, der sagt sowas auch irgendwie, ne? Dass so, ich bin jetzt hier der lebende Lebensfresser-Virus, bla, Avatar sozusagen.
Genau. Also auf jeden Fall, das war so wirklich der ein großer Moment. Und zur Flug der Eisenstein, da zählst du gleich noch einen kleinen Moment dazu. Aber Gröhlgur nochmal zum Abschluss. Als der getötet wurde, wurde er halt zurück in den von Bord geschmissen und in den Realraum zurückkatapultiert und tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt von Mortarion wieder an Bord geholt. Also wie da, das habe ich leider nicht mehr so auf dem Schirm gehabt oder auf die Schnelle rausgekriegt. Auf jeden Fall hat er ihn als Leichnam wieder an Bord geholt. Aber genau. Und was aber dann mit ihm gemacht wurde, das kann ich ja gleich nochmal erzählen. Aber du wolltest auch was zur Flug der Eisenstein erzählen.
Ich wollte gerade sagen, ist ja auch gar nicht so wichtig, was ich meine. Über den reden wir vielleicht an anderer Stelle nochmal. Der ist ja jetzt auch nicht so, also das ist schon ein krasses Erlebnis für die Menschheit allgemein, auch wenn quasi jemand was dafür bekommen hat, einen Zufall mitbekommen hat. Aber der Typ selber ist ja jetzt nicht so, ist kein A-Lister unter den Characters so, ne? Ich wollte nur sagen, dann macht sich ja Garo auf den Weg zur Erde im Eilflug, weil er halt die frohe Kunde vom Abfall, der die Death Guard geworden ist, dann zum Imperator tragen möchte. Aber wird dann ja irgendwie abgefangen von den Imperial Fists und wird ja vor Rogel Dorn gebracht. Der fragt, was ist denn hier los? Warum bist du so aufgeregt? Was willst du hier eigentlich? Ne? Warum bist du so flott hier unterwegs? Und da sagt Garo dem ja, hör mal, ja hier, weil dein Bruder hier, der Mortarion, der ist hier mal nicht mehr loyal und hat mit drei anderen Brüdern und Horus, vier anderen Brüdern, haben die hier ganz viel Scheiße gebaut. Und die sind auf dem Weg nach Terra und wollen den Imperator stürzen. Und da flippt Dorn richtig aus, ne? Und ich meine, der schmiert den sogar um.
Ja, ich glaube, der langt dem ein paar.
Ja, und zwar so richtig, ne? Ich glaube, von einem Primarchen willst du keine gescheuert bekommen. Und der ist komplett entsetzt, ne? Wie es denn sein kann, dass da hier so ein kleiner Spaceman. Also man merkt sofort, dass der komplett verzweifelt ist, weil er dem schon glaubt. Aber, also, er sagt natürlich, ja, wie kannst du es wagen, bla, du hast hier, du kannst doch nicht sowas über meine Brüder sagen, aber der schmiert dem einer aus Verzweiflung, weil er nicht weiß, wie er mit dieser Situation umgehen kann, ne, weil dem einfach nicht, Rogel Dorn ist ja nicht der stabilste mental, muss man ja sagen.
Nee, stimmt.
Und man merkt halt, dass der daran zerbricht in dem Moment, dass seine Brüder sowas machen können. Und weil er nicht weiß, wie er anders aus der Situation rauskommt, schmiert er dann Garo eine, ne? Gerecht war das nicht.
Ich glaub auch, dass er halt rein so aus dem Bauch heraus schon merkte, dass halt Nathaniel, glaube ich, die Wahrheit sagt. Aber genau,
ja,
damit kam er nicht klar. Das war zu doll. Ja. Also, war wirklich wild. Genau. Ach so, und genau, und jetzt nochmal abschließend zu Grulgur. Grulgur, der wurde eingesammelt. Und der wurde tatsächlich durch, ich weiß nicht, wie das Ritual funktioniert, aber Mortarion hat es geschafft, ihn wiederzubeleben, indem er...
Bestimmt irgendwas mit Kerzen. So Duftkerzen muss dafür anmachen.
Es war schon ein bisschen anders. Es war tatsächlich ein Schwinger mit Man Reaper, seiner Sense, indem er seine aktuell.
Ich sag nichts.
Du hast nur diesen Moment. Hau raus.
Nein. Dann haben okay. Wir wieder ein böses Wort.
Achso, okay. Jedenfalls, es war so, dass halt mit einem Schwung von Man Reaper 7 Köpfe flogen. Und zwar die zu diesem Zeitpunkt dabei stehende Deathshroud-Ehrengarde von Mortarion. Er hieb alle mit einem einzigen Schlag entzwei oder tötete sie. Und ich weiß nicht, ob das dann halt so eine Art... Also Mortarion wussten wir ja auch, dass er so latent psionisch unterwegs war. Aber dann in dem Moment so meinte, okay, ich mache da irgendwas. Aber er hat halt dann... Ignatius wiederbelebt, also Grulgur. Und zu diesem Zeitpunkt war auch Grulgur bereits zu einem Dämonenprinzen auferstanden. Aber durch dieses Ritual der Auferstehung und Co. wurde er an Mortarion gebunden. Und Mortarion war nicht so richtig begeistert davon und hat ihn in seinem Schiff verankert oder weggestellt. Und jetzt kommen wir zu einer Buchreihe oder zu einer Geschichte über 2 Bücher, die wir beide auch schon mal im Rahmen der Titanenfolgen voll abgefeiert haben. Der Krieg um Molech. Erinnerst du dich?
Wie könnte ich das vergessen?
Aber sowas von. Weil das ist tatsächlich nämlich der nächste entscheidende Moment oder bekannte Moment, wo Grulgur nochmal eingesetzt wurde. Weißt du das noch? Das war auch eine spannende Geschichte. Also Molech. Also alles cool. Ich wurde ja jetzt aufgefrischt durch die ganze Recherche oder beziehungsweise schnelle Recherche. Ach so, Leute, falls ihr euch wundert, dass ich hier so viel am Erzählen bin, wir wollten ursprünglich 2 machen, aber und die Folge füllen. Typhus ist einfach schon so füllend. Und wir hatten, kann man nicht anders sagen, 1,5 Tage Vorbereitung und wir können nicht häufig genug darauf hinweisen, wir sind Väter, wir arbeiten oder haben sonst welche Verpflichtungen und da...
Also furchtbar faul auch, nein Quatsch, also nee. Ich schon, aber anders.
Nein, das kann man nicht sagen.
Nicht bei Sachen, für die ich brenne, aber... Ich bin oft nicht in der Lage, Dinge zu machen, für die ich nicht brenne. Das hat aber nichts mit dem Podcast zu tun. Das sind dann eher so Sachen wie, ich muss noch meine Steuer für letzten Monat machen. Sowas.
Bei mir ist es sowas wie abwischen.
Hintern?
Ja, ist anstrengend.
Ja, meine Güte.
Muss man auch so bröckelt.
Ab einem gewissen Alter nimmt einem das auch keiner mehr übel irgendwie.
Das absolut. Ist, Und es wurde ja so tolle so Deos und so erfunden, das bröckelt ja eh irgendwann. Also von daher nicht so schlimm. Aber jedenfalls zurück zu Molech. Also Molech war ja eine Welt, da waren riesige Titanen und Kontingente an verschiedensten Legionen, loyaler Legionen und imperiale Regimenter etc. Also einfach gigantisch. Und die hatten einen riesigen Verteidigungswall Horus gegenüber aufgebaut. Wo er nicht durchkommen konnte. Und um die Landschaft von Molech zu beschreiben, es ist eine Art Todeswelt mit auch riesigen Dschungeln und auch mit einem großen Ritterhaus versehen oder mit mehreren oder viele Ritterhäuser, die großen bösen Kampfechsen in den Dschungeln jagten. Und es gab halt einen Gürtel an einen undurchdringlichen Dschungel, könnte man sagen, in einem Bereich des Kontinents, der quasi die verbundbare Flanke wäre, aber einfach, da hat keiner damit gerechnet, dass da irgendjemand durchwühlen könnte. Also wirklich eher nur nach langer Planung und Planieren von irgendwelchen Wäldern, und das würde man ja rechtzeitig sehen, und da hat man tatsächlich die Verteidigungslinie recht dünn gehalten. So, und das war tatsächlich so der nächste Mal, wo Ignatius Gröllgur eingesetzt wurde als Dämonenprinz in Kombination mit dem Lebensfresservirus.
Und ja, stimmt.
Jetzt fällt's, ne?
Jetzt erinnere ich mich.
Ja. Genau. Und da wurde halt eingesetzt und einfach alles an diesem Dschungel ist in Schleim verwandelt worden. Und auf einmal merkte diese dünne Verteidigungslinie, Moment, was ist das für ein Erdbeben? Und da kam halt einfach eine Stampede an diesen merkwürdigen großen Riesenbestien, die es da auf dieser Welt gab, die Knights immer gejagt haben. Die kam aus dem Wald gestürmt wie Tiere vor einem Feuer, wie überall aktuell ja. In Europa zu erleben. Und die kamen da halt raus gestürmt und haben einfach mal alle platt gemacht, die da irgendwie von der Verteidigungslinie irgendwie da waren, oder ein Großteil davon. Und dann kam hinter Ignatius Gröllgur marschierend die Death Guard und hat dann halt jeglichen anderen Widerstand platt gemacht. Das ist so, von dem weiß ich halt.
So. Das war auch richtig fies geil beschrieben, ne? Wie so eine Ultra-Fäulnis, die sich da ausgeht, ne? Ja.
Man, also ich finde
ja.
solche
Videos. Ja, der ist wirklich dieser Aspekt Dämonenprinz geworden, ne? Dieser ja, Avatar des
einer der frühesten
des Live Eater Virus.
Ja. Genau. Nee, also neben den, ich will jetzt nicht die Wordbearers erwähnen, die hatten ja nun schon früh Experimente gemacht, aber er war definitiv einer der frühesten überhaupt legionsübergreifenden Dämonen beherrschten. Also ich wüsste keine andere Legion, die früher auch schon irgendwelche Leute hatte, die also irgendwie besessen waren. Also kann ich jetzt nicht behaupten. Oder?
Würde ich so. Weiß ich nicht. Die Dinge, ich meine, die die Infos-Children, die fallen ja auch für sich selber.
Ja.
Also die fallen ja auch unabhängig von den anderen. Da brauchte es ja nicht die Wordbearers für. Die schaffen es ja selber durch ihren Scheiß. Ich weiß nicht, ob die schon, aber die hatten noch keinen, keinen Dämonenprinzen, ne?
Nein, das nicht, aber ich glaube, bei den Emperor's Children war Lucius, nee, nicht Lucius, ach Blödsinn. Ich habe heute echt ein schlechtes Primarchennamensgedächtnis.
Fulgrim.
Fulgrim, genau. Fulgrim hatte, glaube ich, im Kopf zumindest schon als einer der ersten eine Besessenheit.
Ja. Der war auf jeden Fall von seinem Schwertdämon da besessen.
Genau.
Aber so richtig, so Demon-Host-mäßig.
Also
der war ja nicht besessen, ne? Der hat nur seine Gedanken so gesteuert, ne? Genau. Aber dass du da so richtig Personalunion mit so einem Dämon eingegangen bist, hast du dann die relativ früh hier die Galvorbak dann, ne?
Genau. Aber jetzt überleg mal, dass das mit dem Gröllgur fand ja eigentlich genau zwischen Istvan 3 und Istvan 5 statt. Und so früh glaubt es kein. Also auch nicht mal die Galvorbak. Ja. Die kam auch später. Also würde ich jetzt mal behaupten. Einer der allerersten.
Ja, komplett dann, also
demonifiziert.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja.
Naja.
Was war denn mit den, die Sons of Horus, die hatten doch schon hier den ehemaligen Boy-Toy hier von Horus. Der kommt doch auch irgendwie als irgendeine Form von Dämon zurück, Dämonen besessen. Ist der nicht schon früh? Wie ist der denn noch?
Sejanus. Stimmt. Da klingt auch noch was. Aber ich kann gar nicht schätzen. Aber auf jeden Fall, es gab ein paar einzelne, sehr frühe Charaktere. Und das war auf jeden Fall ein
super. Gröllgur wird auf jeden Fall Top 2 sein, wahrscheinlich.
Ja, kann gut möglich sein. Okay. So, auf jeden Fall, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Molech, das war auch eine spannende Kiste.
Oh, geiler Schmöker.
Absolut. Genau, und zu dem Zeitpunkt, wo dann halt Mortarion noch klar und deutlich sich halt zu Horus bekannt, da hat sich eigentlich auch in dem Moment Typhon auch bekannt zu seinem Herrscher und zu seinem einzigen, den er die Treue schwor. Und das waren weder Horus, noch der Imperator, noch Mortarion. Das war Papa Nörgel. Also das war der Moment, wo er mit allem brach, aber halt das noch nicht so richtig als nach außen gezeigt hat, weil er durch Einflüsterung und Co. schon mitbekommen hat, dass er halt noch einen Job hat innerhalb der Legion. Genau, und dann kam es natürlich zu, nach Istvan V, zu der Spaltung der Legion. Ein großer Teil flog mit Mortarion und erledigte Dinge, sag ich jetzt mal. Genauso auch Typhon zog mit der anderen Hälfte los und erledigte Dinge. Da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Und dann kam es halt zu dem besonderen Moment, wo dunkle Apostel Erebus das richtige oder den richtigen Zeitpunkt signalisierte, dass man jetzt von den ganzen Unterwegssein loszieht und sich vereinigt und Terra angeht. Also das Signal kam und Mortarion war natürlich Feuer und Flamme für Horus, der natürlich sagte, okay, Mortarion, cool, du willst mit deiner kompletten Legion als erster da auf Terra einbrechen.
Du bist ein richtig Knorker-Typ.
Genau, hat das Go bekommen und genauso in dem Moment bei der Wiedervereinigung mit Typhon und Mortarion, also die Legion, da hat er dann halt das Signal bekommen von Erebos. Jetzt ist es Zeit für Chaos. Genau. Und
was ist das Wort ist?
Aber sowas von. Genau, und dann hat natürlich Typhon im Rahmen dessen im Vorfeld schon so eine Strategie entwickelt und hat mit Hilfe seiner Grave Wardens Terminatoren die Navigatoren der Flotte der 14. Legion gekillt, ausnahmslos. Und natürlich, Mortarion war total, warum macht ihr das? Bist du bescheuert oder so? Aber er konnte halt tatsächlich Mortarion davon überzeugen, dass diese, oder hat Beweise vorgelegt, dass die Kommunikation aufgenommen haben mit Malkador, dem Sigilliten, und was natürlich alles nur eine Finte war. Und Mortarion war total entsetzt und dachte, ach, scheiße, jetzt sind wir ja hier im Realraum gestrandet, haben gar keine Navigatoren, wie machen wir das denn jetzt mit dem Warp? Und naja, da hat es schon im Vorfeld Typhon schon gezeigt, dass er psionisch doch aktiv ist. Es war ja dann auch wieder das Go von allen Seiten. Und da hat er gesagt, Mortarion, du, wir schaffen das. Ich kann das. Ich schleus uns durch das Empyreum. Und Mortarion hat den unglaublichen... Das ist so wie, du reagierst auf eine E-Mail, wo steht, du hast in Nigeria von einem Prinzen ein paar Millionen Euro geerbt. Wenn du 1.000 Euro überweist, dann leg los und freu dich auf deine Millionen. Und genauso bescheuert...
Ich habe so bis jetzt erst 5.000 Euro in Sand gesetzt, aber wenn die alle dann endlich mal überweisen, Alter...
Du Daumen gedrückt. Boah. Ich hab ne zweite Hypothek aufs Haus. Ne? Also, da kommt ja einiges zurück bald. Ich bin echt voller Zuversicht. Zwei. Oh Mann. Und eine Magnetschwebebahn zwischen hier und dir.
Wäre Hammer. Transrapid. Wenn Sie in Hamburg in den Transrapid einsteigen, dann sind Sie in 2 Stunden, 3 Stunden.
Nicht mal. Das wäre Wahnsinn. Ach, das ist so... Naja, jedenfalls, auf diesen Bullshit ist Mortarion eingegangen und hat gesagt, okay, dann schaffen wir es auf diese Art und Weise, trotz der Vorstellung der Hexerei, was er nicht mochte, aber dennoch wurde es ja schon wieder praktiziert innerhalb der Legion. Er hat gesagt, okay, dann machen wir es, ziehen wir durch und dann schaffen wir es so durch den Warp und können Terra angreifen. Und das war dann halt der Moment des Wahnsinns.
Trust me, Bro.
Und dann sind wir auf einmal gestrandet, mitten in den seltsamen Gezeiten des Imperiums. Naja, und dann kam er, der Meister himself, Nörgel, der Herr des Verfalls. Und der zeigte dann halt sein wahres Gesicht und ließ dann halt seinen verderblichen Einfluss auf die komplette Flotte los.
Stelle ich mir schon scheiß eklig vor.
Aber so, oh ja, also ich glaube, ein vergleichbarer Horrorfilm, und da gibt es ja mittlerweile schon einige da draußen, ist einfach nicht da. Kann man, also...
Nee.
Nee. Also ich würde sagen, von der Geschwindigkeit kommt nur einer ran, aber rein optisch nicht so gruselig, aber dennoch so. Erinnerst du dich an diese Resident Evil Filme mit diesem extrem schnellen Verfall, wenn diese Uhrzeit kam, wo alles so ein bisschen recht schnell mutierte und so komisch wirkte und Glibber überall
rum. Nee, das war Dings. Wie hieß das? Das war
Silent Hill.
Nicht Resident Evil, Silent Hill war das.
Silent Hill, genau, stimmt. Also mit der Geschwindigkeit könnte man sich das vorstellen. Das ist von jetzt auf gleich eine natürlich dunkle Death Guard-Umgebung zu einem absoluten Albtraum wurde. Also einem Eiter-Miasma, könnte man sagen. Also wirklich, wirklich widerlich. Naja, und das
war... Aber geil geschrieben.
Ja, ist auf jeden Fall. Das ist auch richtig, richtig, richtig guter Moment. Wie hieß das Buch? Irgendwie irgendwas mit Dolch. Vergiftete Dolch oder so?
Der gebrochen... Das zerbrochen... Warte...
Ich glaube, da wurde das beschrieben.
War das nicht irgendwie der gebrochene Dolch oder sowas?
Ja. Warte. Auf jeden Fall, da wird es beschrieben, wie es halt vonstatten geht. Und das ist unglaublich eklig. Und da ist es natürlich so, dass die Widerstandsfähigkeit der Death Guard denen nicht unbedingt zugutekommt, weil sie halt, die Körper winden sich, aber sterben nicht.
Der versenkte Dolch.
Der versenkte Dolch. Ah ja, okay. Und das ist dann vor allem der Moment, wo es dann halt richtig losgeht und alles Fleisch zu eiternem Gelee wird. Richtig lecker. So eine richtige, richtige Sülze. Mmh. Boah, jetzt okay. Nee, ich habe vorhin gegessen. Aber jedenfalls, so, das ist, alles ist am Mutieren, alles ist am Eitern, alles ist am sich winden und Co. Und Mortarion ist extrem fertig mit dem Moment oder in dem Moment und Typhon zeigt dann in dem Moment sein wahres Gesicht und der meint so, haha, hier, schau mal, Mortarion, ich diene einem anderen Herren und das macht Mortarion natürlich unfassbar sauer und es kommt zum Zweikampf natürlich ist Mortarion einfach mal ein Primarch, aber er war dennoch, es war schon nicht ganz leicht, ich denke mal, Typhon zu killen, weil er auch durch die Verwendung der Hexerei und Co. einfach, das war einfach ein krasser Typ, war ja auch so dieses Hexenhalbblut. Ja. Und naja, er schaffte es dennoch, Typhon zu killen und streckte ihn mit seiner Sense nieder. Und es hört aber dennoch natürlich nicht auf. Also diese Seuche breitete sich weiterhin aus. Und das war dann der Moment, wo dann der erschlagene Typhon wieder auferstand. Und da merkte, oh, was ist denn hier jetzt los? Okay, ich kann selbst mit Manreaper und Co. nicht killen. Was mache ich denn jetzt? Ah, ich habe doch noch meinen Ignatius Grulgur in der Hinterhand. Und er wusste, dass Ignatius auch einen Hass auf Typhus hat. Oder auf Typhon. Und den ließ er auf ihn los. Und tatsächlich schaffte es dann Ignatius Grulgur, Typhon zu töten. Und auf diese Art und Weise, Mortarion freute sich, dass seine Rache vollzogen wurde. Also Grulgur hat ihn, glaube ich, erwürgt oder sowas, aber richtig ordentlich im Zweikampf und es war hässlich. Hässlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil die waren beide nicht mehr sehr hübsch. So, und dann kam tatsächlich nochmal ein richtig krasser Plot-Twist. Und zwar, dann fing Ignatius Grulgur an zu lachen. Und genauso auch der Tote oder gerade am Wiederauferstehende Kallus Typhon. Weil die haben halt ein doppeltes Spiel gespielt, um halt Mortarion von Nurgle zu überzeugen. Und das war der Moment, wo Nurgle den absoluten Obersegen über Typhus, ab dem Moment könnte man sagen, eigentlich Typhus aussprach. Und der wurde tatsächlich verschmolzen mit Gröllgur. Und damit einhergehend wucherte und wuchs die komplette Rüstung. Also hier, Typhon hat immer so eine Kataphrakti-Rüstung getragen. Und da wuchsen halt auf einmal überall Trichter raus. Er blähte sich auf. Der Bauch, also alles blähte sich. Er wurde enorm groß zu dem Typhus, der heute noch ist. Und durch die Verschmelzung mit Gröllgur, der hat ja immer noch den Lebensfresser-Virus in sich getragen, wurde Typhus, Wirt des Zerstörerschwarms und war nun geboren als Dämonenprinz und gesegnet und verflucht zugleich. Und das war halt auch irgendwo der Moment, wo der letzte Funke Hoffnung in Mortarion brach und er sich ebenfalls Nörgel öffnete, weil er merkte, es gibt keinen Ausweg. Alles, auf das er gehofft und geschworen hat, ist verfallen. Also, es ist einfach durch das Thema. Und das war halt so der Moment, wo Typhus geboren wurde. Und ich finde auch.
Der war aber auch nie so vom Herzen Death Guard, oder? Ich meine, der hat auch schon. Ja, weil also, der ist zwar krass, ne? Und der ist auch so hart und sowas, aber der hat doch schon eigentlich hat er doch die ganze Zeit auf sowas gewartet.
Ja, das war ja das. Er merkte ja schon, dass er super früh, aus eigener Perspektive, ohne dass ihm was gesagt wurde, oder auch noch jemand durch Einflüsterung, er hat ja früh gemerkt, durch sein Talent, ohne überhaupt sein volles Potenzial auszuschöpfen, boah, ich bin wirklich ein krasser Typ. Also das war so wirklich sein Ding. Das war so ein Typ, der halt mit so einem Auto ohne umherflitzen kann, so ein tiefer gelegtes, wie hießen diese, mit so einem Lowrider, schön mit raushängendem Arm. Boah, ich bin ein cooler Dude. So auf der Ebene, ne? Also er war von sich unfassbar überzeugt, aber das Problem ist, er war nicht nur von sich überzeugt, sondern er hatte ja wirklich das Talent. So, ja. Durch die nicht reine Menschlichkeit. So von Beginn an. Und der hat ja auch tatsächlich, und das kam ja noch später, da will ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, als es dann wirklich zu dem Kampf auf Terra kam, hat er ja auch, nachdem Mortarion, er war ja dann auch ein Dämonenprimarch oder Dämonenprinz geworden, der wurde ja von Jakatai Khan, glaube ich, im Zweikampf niedergestreckt und ins...
Richtig verdroschen, ne?
Ja, genau. Und in den Warp verbannt. Also er war einfach nicht mehr da. Und Typhus, zu dem Zeitpunkt Typhus, der hatte ja das Talent und auch den Ruf innerhalb der Legion und auch die Stärke. Er hat ja die Death Guard komplett in geordneten Reihen auch zurückgeführt. Also die sind ja nicht Hals über Kopf geflohen. Nein, die Death Guard, die sind ja, das hatten wir auch in der Death Guard-Folge, glaube ich, erwähnt, die sind ja in geschlossenen Reihen auch wieder abgerückt. Und jeder Angriff der Loyalisten, um halt die Verfolger niederzustrecken, wurde ja durch die Death Guard, durch konzentrierte Boltersalven niedergestreckt. Also der hat tatsächlich als Nicht-Primarch die komplette Legion erfolgreich und sie, könnte man eigentlich fast sagen, ein Sieg in der Niederlage wieder auch von Terra entführt oder zurückgebracht. Oder in die neue Heimat, wie auch immer. Also kann man ja sehen, wie man will. Genau, und das ist tatsächlich auch der von mir sehr, sehr geschätzte Kallus Typhon alias Typhus und aus. Genau.
Nee. Richtiger Ekelbatzen.
Richtig gut. Das, also genau, den fand ich wirklich, wirklich stark. Wo sind wir? Ach, guck mal. Stunde 23.
Ja. Stabil. Ja, ich hatte ja eigentlich, Nico hat es ja vorhin auch schon gesagt, ne? Das war, eigentlich wollte man ein Double Feature machen. Genau. Ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht einen Iron Warrior vorstelle, weil da gibt es ja auch richtig geile und ich liebe ja die Iron Warriors. Dann fiel mir aber auch ein, wo du es vorhin gesagt hast, so als, wie soll man sagen, die helle Seite der Medaille hätte man auch prima Nathaniel Garro machen können. Müssen wir eigentlich auch nochmal, weil der auch für unser, also für das aktuelle Warhammer ja immer noch wichtig ist, ne, als
Der füllt eine ganze Folge, weil das ist halt nicht nur ein All Eyes on the Hast, das ist schon ein wirklich großer Charakter. Also finde ich jedenfalls.
Hat seine eigene Romanserie, seine Taten handeln genau. Immer noch nach. Aber ich hatte mich dann für einen meiner Lieblings-Heresy-Charaktere entschieden. Und zwar würde ich gern dann Khan den Blutigen machen. Ist auch geil. Und auch immer noch aktiv im aktuellen Lore.
Ja, das stimmt. Ich glaube, so die ganz großen oder die meisten der großen Charaktere der Verräterseite sind irgendwie schon immer noch ziemlich aktiv.
Also die hat er eigentlich mittlerweile nochmal ein neues Modell bekommen oder ist es immer noch dieses hässliche Laufende? Ich finde ja nach wie vor das erste Modell von ihm fand ich ja irre geil.
Ja. Oh, gute Frage. Also das Forgeweb-Modell finde ich auch grandios.
Und, den habe ich auch. Der steht genau. Hier in der Vitrine.
Dann gibt es natürlich das Zinn-Modell. Aber ich wüsste jetzt tatsächlich noch aktuell kein weiteres. Gibt es noch ein neueres?
Also ja, aus der aktuellen der ist nochmal neu aufgelegt worden. Und der sieht scheußlich aus. Okay. Komplett überladen. Also der sieht halt auch mal wieder aus, als würde der stolpern oder so. Der sprintet halt so nach vorne. Sämtliche Details viel zu groß. Ist so über und über mit irgendwelchen Ketten und Schädeln behangen. Der Helm ist ein ganz cooles Upgrade von seinem ersten Helm. Aber nach wie vor finde ich, dass das alte Modell, wie es da steht, sieht immer noch Bombe aus. Also der geile alte Zinn-Khan ist toll. Es gibt aber ganz, ganz viele richtig geile Kitbashes da draußen. Und auch so 3D-Dateien, wo Leute da alternative Versionen von dem rausgebracht haben. Ist cool.
Okay. Ja, also ich müsste mir tatsächlich nochmal das aktuelle Modell angucken. Und ich mag ja tatsächlich auch echt nicht so gerne überladene Modelle. Weil dann verlierst du dich auch da drin. Ich mag es halt, wenn überhaupt überladen, dann nur ein Teil des Modells. Weißt du, was ich meine? So, also relativ simpel gehalten, aber vielleicht eine wirklich prunkvolle, coole Waffe oder irgendwie sowas in der Form. Aber sonst irgendwie finde ich das ein bisschen too much. Ich bin auch eher ein Fan von Pragmatismus. Also da teile ich tatsächlich auch das so ein bisschen mit den World Eaters. Und das Projekt wird tatsächlich, also ich glaube, das schaffe ich, glaube ich, jetzt mit meiner aktuellen Böcke aufs Hobby, also jetzt vor allem mit der Pause, die ich jetzt gerade eingelegt habe, das schaffe ich, glaube ich, auch nicht, jetzt noch nebenbei viel zu machen. Aber es ist einiges unterwegs und ich denke mal, da kann ich ein bisschen was machen. Mal gucken.
Ja. Kannst du gerade Instagram öffnen? WhatsApp meine ich.
Ja.
Guck mal WhatsApp, ich habe dir gerade das Bild geschickt.
Okay, dann kriegt ihr ein Oha oder ein Oh ja, ach nee.
War das Schrott? Also wirklich?
Ja, nee. Und das ist auch so überladen, also ganz ehrlich, so wie er läuft auf dem Bild, dass er auch über seine eigenen Ketten und Schädel stolpert.
Ja, voll.
Also nee, das finde ich nicht gut. Das ist so vollkommen.
Das war keine gute Zeit für GW. Zum Glück sind wir daran vorbei. Ich würde ja gern meckern, ne? Aber die machen ja echt nur noch richtig geilen Scheiß in letzter Zeit. Und ich hoffe mal, dass jetzt in dieser Phase vielleicht mal ein neuer Khan rauskommt. Aber da dieser letzte Schub World Eaters schon jetzt auch eine Zeit lang vorbei ist, ich glaube, so bald kommt jetzt wahrscheinlich keiner mehr. Naja, wie dem auch sei.
Genau, da werden wir
schön
sehen.
War's.
Auf jeden Fall. So. Und da wir jetzt genau darüber gesprochen haben, jetzt fangen wir halt mit dem nächsten an. Also wir wollten heute mal eine dreistündige Folge machen für euch da draußen. Nein, nee, ich glaube, die Power hätte ich jetzt auch, glaube ich, nicht. Kommen wir eigentlich zum Musikwunsch.
Ja.
Und ich würde dann schon mal den Anfang machen, weil das auch einfach passend ist zum Zerstörerschwarm. Ja. Von Typhus. die fetten Fliegen, sag ich dir. Und ich, die ja jetzt gerade auf dem Wacken gesehen habe, das war auch mein Lieblingskonzert. Und ich glaube, im Circle Pit habe ich auch einige von Martins Truppe getroffen. Und zwar von Hatebreed, Destroy Everything.
Aha.
Das finde ich geil.
Ja. Dann hätte ich, weil Nurgle ja auch irgendwie der Gott des Lebens ist, hätte ich gern La Vida von Los Fabulos Cadillacs.
Okay, das muss ich mir mal schicken.
Los Fabulosos heißen die. Das ist das, was ich vorhin laufen hatte, als ich noch am
Fahren war. Okay, dann habe ich schon mal einen Eindruck. Ja, cool. Ja, es war mir ein Fest.
Auch. Ich habe auch wenig... guck mal, jetzt müssen wir noch 20 Sekunden reden, dann haben wir nämlich 1,5 Stunden voll. Ich habe einmal gefurzt zwischendrin, den muss ich rausschneiden.
Ach Quatsch, der passt voll gut.
Wenig Arbeit.
Nein, zu dem Thema der Folge, lass es bitte, bitte drin, es passt doch.
Ja gut. Dann, ansonsten musste ich mir keine Notizen machen. Aber ich hatte ja auch wenig Möglichkeit, mich hier irgendwie zu verhaspeln, wie sonst immer. Von daher, super, super sauber, danke.
Ja, gerne. Und vor allem, so kurz vorm Release macht es, glaube ich, auch Sinn, dass wir das dann zügig und sauber abliefern können.
Jawollo.
Super cool.
Geil.
Ja.
Glücklich hier aus meiner neuen kleinen Aufnahmeecke. Ich wollte schon fast Studio sagen, aber vielleicht mache ich mir hier so ein Aufnahmeleuchtschild hier dran, dass keine Kinder schreiend reinkommen. Das würde nichts bringen.
Ich glaube auch. Gut, Leute, da draußen. Hat mich sehr gefreut.
Danke, und, mich auch, wie immer.
Und dann sage ich da draußen, oder an euch da draußen, habt viel Spaß mit dem Thema und bis zum nächsten Mal.
Ja, adieu da.
Horido.